Und hier Ihr Beitrag für Ihr persönliches Archiv. Mit Elmar Ehrlich.
Eine Stunde Hörerforum hier bei MDR Sachsen-Anhalt. Wir reden über die Corona-Situation und ihre Auswirkungen. Heute geht's um unseren Kopf, beziehungsweise in unseren Kopf. Wir reden über die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie und reden darüber mit einem Experten. Gleich geht's los. Vorher erstmal noch ein bisschen Musik. Genesis, That's All gibt's jetzt bei MDR Sachsen-Anhalt. Schönen Mittwochnachmittag. Egal ob Geldbörse oder unsere Psyche, die momentanen Corona-Beschränkungen machen was mit uns, ob wir das wollen oder nicht. Und deshalb reden wir hier bei MDR Sachsen-Anhalt immer mal wieder mit Fachleuten darüber. Expertinnen und Experten, die ihr neuestes Wissen mit uns teilen und die vor allem ihre Fragen beantworten, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute reden wir mit Professor Florian Kaiser von der Uni Magdeburg und den stellen wir Ihnen jetzt erstmal ganz kurz vor.
Professor Dr. Florian G. Kaiser ist Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Er forschte an den Universitäten Bern und Zürich in der Schweiz, dann an der University of California in den USA und auch an der Universität von Trier. Seit Anfang November 2008 lehrt und forscht er nun in Magdeburg. Zu seinen Forschungsgebieten gehören individuelle Einstellung und evidenzbasierte Politikunterstützung. Thematisch interessiert ist er an Umweltschutz und am Thema Stress und Gesundheit. Seit Beginn der Pandemie untersucht er mit Kollegen in Magdeburg in einer Verhaltensstudie, wie die Bevölkerung in Deutschland auf die durch Covid-19 verursachte Ausnahmesituation reagiert und unter welchen persönlichen Gegebenheiten sie die vielen Maßnahmen unterstützt oder ablehnt.
Und Professor Kaiser ist uns live vom Campus der Universität Magdeburg zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Kaiser.
Guten Tag,
Hallihallo. Wir haben es gerade gehört, Sie forschen auch zum Thema Verhalten und Verhaltensmanagement. Da haben Sie ein Modell entwickelt, das eigentlich unsere Motivation und Einstellung in Sachen Umweltschutz untersucht. Lustigerweise ist das Ganze auch anwendbar auf die Pandemie und ihre Auswirkungen. Die Frage an Sie, wie verhalten wir uns denn gerade und was sind denn so die größten Veränderungen, die diese Ausnahmesituation mit sich bringt im Augenblick?
Die größten Veränderungen sehe ich im Moment natürlich in den Verhaltenskosten. Aber man könnte das auch sagen, das liegt an der Stärke der Regulierung, die von außen auf uns einprasselt. Es sind sehr viele neue Regeln, die sehr schnell eingeführt wurden und die uns an bestimmten Dingen hindern, die wir gerne tun würden.
Ja, zur Stunde wird ja im Kanzleramt über den Lockdown-Light diskutiert. Seit ein paar Minuten, 14 Uhr ging es glaube ich los, die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten. Und die Rede ist immer wieder von Verlängerung der Maßnahmen bis kurz vor Weihnachten. Es ist also noch nicht wirklich ein Ende in Sicht. Die Virologen reden ja auch immer über Wellen. Ist diese zweite Corona-Welle, in der wir jetzt im Herbst stecken, noch schwieriger für die Menschen? Also kommt da langsam so eine Art Perspektivlosigkeit auf?
Naja, man muss schon die beiden Wellen zusammen sehen. Zunächst war es natürlich so, dass wir bestimmte Auflagen hatten und uns entsprechend verhalten haben und dann wurde es besser. Wir hatten also das Gefühl, wir haben Kontrolle darüber, was passiert und plötzlich läuft das wieder aus dem Ruder und wir müssen wieder zurück nach noch stärkeren Einschränkungen und das fühlt sich natürlich an, als hätten wir die Kontrolle darüber verloren, dass wir einen Einfluss haben auf die Situation und somit ist das auch, man könnte das auch eine Art erlernte Hilflosigkeit, wenn man nicht mehr Herr dessen ist, was hinten raus passiert sozusagen, dann macht uns das natürlich zu einem gewissen Grad resigniert, so dass wir gar nicht mehr handeln wollen, weil wir auch keinen Grund mehr sehen, weshalb wir das tun sollten.
Ich muss mal eine blöde Frage stellen. Der erste Lockdown fiel ja in den Frühling und dann kam der Sommer. Das Wetter war super, es war warm. Jetzt der zweite Lockdown spielt sich im Herbst ab, wo die Laune naturgemäß vielleicht nicht ganz so oben ist. Hat das vielleicht auch irgendwie Auswirkungen? Also die Jahreszeit?
Das denke ich, das spielt sicher eine Rolle. Wir kann hier natürlich einen klaren Stimmungseffekt sehen. Das merken Sie auch in Ländern, die mit Sonnenschein gesegnet sind. Die Grundstimmung ist in der Regel sehr euphorisch. Ja. Natürlich kann man auch sagen, dass sich hier etwas überlagert.
Professor Florian Kaiser war das von der Uni Magdeburg, Psychologe, mit dem wir heute noch die ganze Stunde reden, bis 15 Uhr. Sie können weiterhin gerne Ihre Fragen stellen. Klicken Sie einfach mal auf mdrsachsen-anhalt.radio, da finden Sie unsere Kontaktmöglichkeiten. Herr Kaiser, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir hören jetzt ein bisschen Musik von Billy Ocean hier bei MDR Sachsen-Anhalt. Wir sind mittendrin in einer Stunde Hörerforum. Noch bis 15 Uhr reden wir über die Corona-Situation und ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unser Leben. Und wir reden mit Professor Florian Kaiser, Psychologe an der Uni Magdeburg. Herr Kaiser, mehrere Hörer, die uns geschrieben haben oder sich bei uns gemeldet haben, waren der Meinung, dass gerade die vielen neuen Regelungen sie komplett überfordern und sie sich viel mehr Klarheit wünschen würden. Michael aus Wolfen zum Beispiel hat uns geschrieben, das ist ein planloses Hickhack und er fühle sich oft, Zitat, verarscht. Oder auch, jetzt habe ich mich so auf die Silvesterreise gefreut, dann wird sie abgesagt. Also die Stichworte Ärger, Verdrossenheit, Resignation, was tun, Herr Kaiser?
Sagen wir mal, man kann natürlich sagen, es ist irgendwie verständlich, dass jemand das Gefühl hat, es sei alles zu wenig geplant und strukturiert. Aber ich möchte das Ganze mit einer persönlichen Geschichte versuchen zu beantworten. Ich bin wirklich kein begnadeter Handwerker, aber ich wollte meinen Töchtern ein Gartenhaus bauen. Und das ist ein komplexes, dynamisches Problem für einen minder bemittelten Handwerker. Das heißt, ich habe mehrere Wände zweimal gebaut und beim Bauen etwas gelernt. Und ähnlich stelle ich mir natürlich die Situation zum jetzigen Zeitpunkt vor. Man hat ein Problem, das komplex, dynamisch ist, für das es noch keine vorgefertigten Lösungen gibt. Und dann kommt man natürlich schnell in einen Versuch Irrtum rein und sieht, wie weit man gehen kann. Also es ist auch ein Lernprozess derjenigen, die uns dieses Problem versuchen zu lösen und mit uns zusammen dieses Problem lösen. Also ich verstehe den Ärger, aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass jemand, der ein Problem lösen will, auch eine Lernerfahrung braucht. Wenn man das dann gelernt hat und wenn die übernächste Pandemie kommt und wir immer noch ähnliche Lösungen haben, dann finde ich, ist es früh genug, wenn wir uns beschweren.
Also geht es demnach erstmal um Geduld und Verständnis sozusagen?
Ich würde sagen, das ist vieles, was uns nachher ein gewisses Seelenheil damit einhergeht, wenn wir uns auch in Gelassenheit üben.
Ein großes Thema sind auch die sozialen Kontakte, ein Riesenthema natürlich. Eine Hörerin formulierte das so, ich weiß, dass meine 80-jährige Großmutter Risikogruppe ist, ich weiß aber auch, wenn ich sie an den Feiertagen nicht besuchen kann, geht's ihr noch schlechter. Andere zum Beispiel vermissen Weihnachtsfeiern oder den gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden. Wie kommt man damit klar und welche Rolle können vielleicht neue Kommunikationsfirmen spielen?
Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, das ist ein hochgradig komplexes Problem, das man nicht wirklich generell beantworten und lösen kann. Also soziale Kontakte, ja, beinhalten ein Risiko. Auf der anderen Seite sind sie etwas extrem Wertvolles, was wir pflegen wollen. Und da muss wahrscheinlich jeder selber einen Weg finden, um seine eigene Verantwortung umzusetzen, um die 80-jährige Großmutter zu schützen, aber gleichzeitig ihr auch mit der Anwesenheit eine Freude zu machen. Natürlich wird man, soweit es geht, gerade mit den eigenen Kindern wahrscheinlich leichter auf neue Medien zurückgreifen können und ein Zoom-Weihnachten organisieren oder ein Skype-Weihnachten organisieren können. Natürlich wird das mit der jüngeren Generation leichter vonstatten gehen und trotzdem wird dem einen der anderen fehlen, wenn sie die Töchter und die Söhne nicht in den Arm schließen können. Das wird wahrscheinlich für viele hart werden. Und ob sie das Risiko eingehen, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Also neue Kommunikationsformen hin oder her, aber nichts ersetzt so zum Beispiel eine doch ernst gemeinte und schöne Umarmung und vielleicht, dass man den anderen auch mal spüren kann. Da kommen natürlich Zoom, Skype und FaceTime nicht ran, ne?
Also bei mir nicht.
Bei mir auch nicht. Ich glaube, bei unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht. Florian Kaiser, Psychologe an der Uni Magdeburg. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir reden nach den 2:30 Nachrichten, nach unseren Regionalnachrichten noch ein bisschen weiter. Guten Tag. Und noch bis 15 Uhr sind wir mitten in unserem Hörerforum und reden über die Auswirkungen der Corona-Situation auf unsere Psyche. Nach Musik von Eruption geht's weiter. MDR Sachsen-Anhalt hier. Schönen Nachmittag für Sie. Es ist Mittwochnachmittag und wir reden in dieser Stunde in unserem Corona-Hörerforum mit Professor Florian Kaiser, Psychologe an der Uni Magdeburg. Herzlich willkommen zurück, Herr Kaiser.
Guten Tag, Herr Hennig.
Hallihallo. Ein Hörer schrieb uns, dass er ernsthafte und sehr tiefe Angst vor den Auswirkungen von Covid-19 hat. Berichterstattung und Bilder aus Krankenhäusern verstärken das Ganze noch. Herr Kaiser, ist das vielleicht so ein typisches Bild, dass man das fürchtet, was man nicht kennt? Und bei Corona ist es ja nun mal so, man sieht's nicht. Vielleicht hat man in seinem Umkreis auch niemanden, der betroffen ist. Trotzdem ist da diese diffuse Angst. Wie real ist denn diese Angst und wie sollte man damit umgehen, wenn man an dieser Angst leidet?
Naja, eine Seite von Angst ist eigentlich immer ernst zu nehmen. Wenn man sie erlebt, ist sie real. Und man kann sie nicht abschwächen oder ungeschehen machen. Sie ist ein Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Ob das jetzt die Angst vor der Krankheit ist oder die Angst vor finanziellen Engpässen, vor Jobverlust, die Angst per se ist real. Und jetzt haben wir grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten. Wir können versuchen, das, was hinter der Angst steht, zu bekämpfen. Also wenn Sie so wollen, die Ursache der Angst. Da haben wir bei einem Virus, der uns bedroht, wahrscheinlich als jeder Mann und jede Frau kaum eine Chance, etwas zu erreichen. Und das Zweite, was wir tun können, wir können uns mit der Angst beschäftigen und versuchen, die Angst zu bekämpfen. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen rationaler Mensch. Also mir hilft es beispielsweise, mich über absolute Morbidität und Mortalitätsraten zu informieren, wenn ich dann weiß, dass die relativ gering sind. Das hilft mir bereits schon, meine Angst in Perspektive zu setzen. Aber ich glaube, nicht jeder Mann kann auf seine so rationale Art mit seiner Angst umgehen. Andere müssen sich dann vielleicht eher damit beschäftigen, die Angst irgendwie in irgendeiner Form kleinzureden.
Vielleicht passt dazu auch noch die andere Frage, die aufkam und die behandelt das komplette Gegenteil, nämlich die Menschen, die das ganze Gegenteil von Angst haben, die sogar leugnen, dass es diese Pandemie überhaupt gibt oder die Krankheit und sagen, Mensch, das ist doch nur eine Grippe. Woher kommen denn Ignoranz und Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse?
Na, ich meine, wenn die Angst real ist und ich eine Möglichkeit habe, sie irgendwie zu bekämpfen, dann ist natürlich die Verdrängung der Angst eine gerade Linie sozusagen, um die Angst zu verdrängen. Sie nehmen in Ihrer Frage, nehmen Sie ja vorweg, dass die Person keine Angst empfindet, sondern sie mit einer Grippe gleichsetzt. Sie mit einer Grippe gleichzusetzen, ist sozusagen die Angst zu negieren und vielleicht ein Versuch, die Angst zu bewältigen.
Also ist es einfach nur eine Strategie, man muss mit den Leuten nachsichtig sein und sagen, ah naja, die haben nur Angst, die versuchen das irgendwie sich schön zu reden. Es gibt ja auch sehr aggressive Vorgehensweisen, man sieht das ja auch auf diesen ganzen Querdenker-Demos, die gerade bundesweit stattfinden. Meinen Sie, das ist darin begründet, dass die Leute zwar Angst haben, aber ihre eigene Strategie haben, mit dieser Angst umzugehen? Kann man damit vielleicht so eine Querdenker-Demo erklären?
Damit kann man das relativ leicht erklären. Also das Problem ist ja, dass wir das eigentliche Problem nicht lösen können. Und jetzt haben wir grundsätzlich drei unterscheidbare Bewältigungsstrategien. Wir können, das eine nennt sich Supplikation, das heißt, wir können auf die Knie fallen und nachher einer Supermacht den lieben Gott bitten oder Frau Merkel, dass sie für uns das Problem löst und dazu heulen. Das Zweite ist, wir können inventiv sein. Das heißt, wir können versuchen, irgendwie kreative Lösungen zu finden, wie wir vielleicht nicht die Misere lösen, aber wie wir mit unserem Zustand umgehen können. Das ist das wahrscheinlich, was die große Mehrzahl von uns versucht. Und es gibt Leute, die eben die aggressive Bewältigungsstrategie wählen und versuchen, reinzuhauen, um in der Hoffnung, dass sie damit irgendetwas lösen. Ich vermute, dass das eigentlich nicht eine sehr erfolgreiche Strategie sein wird, aber sie wird halt angewendet.
Ich wollte gerade fragen, welche dieser drei Strategien wäre denn die beste? Wahrscheinlich nicht die dritte, oder?
Ich persönlich bin natürlich für die Inventive, weil sie das die Conditio Humana am klarsten hervorschiebt, nämlich, dass wir kreativ sind und uns immer mal wieder was einfallen lassen, wenn wir vor schwierige Situationen gestellt werden.
Eine Hörerin hat uns geschrieben, Annette Schulz aus Stecklenburg, dass nach ihrem Empfinden die Menschen doch deutlich dünnhäutiger geworden sind. Es herrscht ein ziemlich rauer Umgangston, es gibt immer mehr Egoismus. Andere wiederum meinen, die Schäden für die Gesundheit, wenn ich zum Beispiel meinen Job verliere, sind schlimmer als die durch Corona. Also die Frage, was ist denn schädlicher für unsere Gesundheit? Die Folgen einer Covid-19-Erkrankung oder die seelischen Erkrankungen vielleicht, die die Maßnahmen auslösen können? Und in welchem Spagat bewegen sich denn da die politischen Lenker?
Also ich kann das nicht wirklich gegeneinander abwägen, weil letztendlich geht es ja darum, dass man den physischen Schaden, den dieses Virus verursacht, das werden wir im Nachgang vergleichen, feststellen können, wenn wir die verschiedenen Länder, wie sie damit umgegangen sind, und ihre erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Strategien besprechen, werden wir sehen, wie groß sozusagen der physische Schaden dieses Virus war. Der psychologische Schaden, der ist natürlich auch vorhanden und der hat vielleicht auch wirtschaftliche Konsequenzen, die ein gewaltiges Ausmaß annehmen. Und von daher würde ich sagen, verschieben wir diese Frage lieber auf nach der Pandemie, weil wenn wir dann alle unsere Erfahrungen gemacht haben, können wir besser urteilen. Und das meine ich, das gehört mit zu den Lernerfahrungen, von denen ich eigentlich zu Beginn schon gesprochen habe. Wir sollten uns alle auch die Zeit geben, diese Lernerfahrung zu machen, weil ich glaube, niemand weiß, was ein optimaler Weg gewesen wäre. Und wie man so schön sagt im Englischen, in hindsight, Vision is 2020, also im Nachhinein weiß jeder alles besser. Ja, das gilt auch für uns.
Stichwort nach der Pandemie, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wenn wir zum Thema Impfstoff kommen. Das ist ja auch noch ein sehr, sehr großes Thema. Bis dahin gibt's noch ein bisschen Musik. Johnny Logan habe ich jetzt für Sie. Herr Kaiser, wir sprechen uns gleich wieder. Herr Kaiser, nach der Pandemie, nach der Corona-Krise sind wir schlauer, haben Sie gerade gesagt. Ein entscheidender Faktor, um über ein Danach überhaupt zu reden, ist ja der Impfstoff. Andreas aus Merseburg hat sich bei uns gemeldet und der hat, wie viele andere auch, das Thema Impfstoff angesprochen und große Bedenken, von wegen nicht ausreichend getestet, was ist denn mit den Nebenwirkungen und so weiter. Ist der Fokus auf den großen Heilsbringer-Impfstoff vielleicht der falsche? Für viele ist ja damit die Hoffnung verbunden, hey, der Impfstoff kommt und dann ist alles wieder gut.
Ich denke, das ist das größte Risiko am Impfstoff, dass man eigentlich zu schnell zu viel erwartet. Also das sind Probleme mit Logistik zu klären, mit Verfügbarkeit, dann eben auch durch Impfungsgrad der Bevölkerung. Und das kann noch eine gewisse Zeit dauern, bis das tatsächlich zu einer Besserung der Situation führt. Und je mehr Leute natürlich Angst haben und bedenken, was die Sicherheit anbelangt und die Wirksamkeit, umso länger wird es dauern, bis der Impfungsgrad in der Bevölkerung ausreichend hoch ist, dass er genügend Schutz für alle bietet. Also ich denke, dass das Risiko könnte sein, dass wir zu schnell zu viel von diesem Impfstoff uns erhoffen.
Ja, oft kommt ja auch das Argument, gerade sehr hoch psychische Erkrankungen oder zum Beispiel die Selbstmordraten werden wegen der vielen Beschränkungen extrem in die Höhe gehen. Gibt es dazu schon irgendwelche gesicherten Zahlen oder ist das erstmal reine Spekulation?
Nee, gesicherte Zahlen gibt es dazu sicher nicht. Und ich denke, Man sollte eins nicht vergessen, Menschen sind sehr robust und widerstandsfähig gegen viele Dinge. Aber es gibt ein Phänomen, das ich in diesem Zusammenhang natürlich nicht unerwähnt lassen möchte. Und das ist die Selbstmordrate während Kriegszeiten. Also wenn es tatsächlich lebensbedrohlich zu und her geht für viele Menschen, und man kann natürlich sagen, eine Pandemie ist auch eine lebensbedrohliche Krise, dann geht eigentlich die Selbstmordrate eher zurück als hoch.
Also genau das Gegenteil. Wir haben ja vorhin, Herr Kaiser, schon drüber geredet, über Strategien, mit Angst umzugehen. Das ist auch wirklich ein sehr großes Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern. Strategien gegen Stress und Angst in der Corona-Situation. Und die Hörer erzählen uns von ihren privaten Maßnahmen. Zum Beispiel, dass sie am Abend keine ernsthaften Nachrichten mehr gucken oder sich nur noch Rosamunde Pilcher-Filme reinziehen oder gute Musik oder alte Fotos angucken. Also der komplett Eskapismus, die Flucht ins Seichte sozusagen. Ist das eine sinnvolle Ablenkungsmaßnahme oder was würden Sie denn empfehlen? Außer Gelassenheit vielleicht.
Gelassenheit kann ich immer empfehlen, ja, als Tugend. Aber das Ablenken halte ich eigentlich für etwas sehr Sinnvolles. Also da gibt es auch einige Belege dafür, dass man, wenn man es schafft, die Information von sich fernzuhalten, die einem irritiert. Das muss ja nicht immer ein negativer Stress sein, das kann ja auch ein positiver Stress sein, wenn man gezwungen wird, ein paar Minuten zu warten, bis man das zweite Marshmallow kriegt oder das erste gleich essen kann. Dann gibt es da ein sehr berühmtes Experiment, das ich allen empfehlen kann, der Marshmallow-Test. Den kann man auf YouTube sich anschauen.
Mit Kindern, ne?
Wo kleine Kinder,
ja.
Mit Kindern, genau. und da gibt es einzelne Kinder, die schaffen es nicht, sozusagen diesen Marshmallow hinter sich zu lassen und essen ihn halt gleich. Und andere, die werden warten können. Und das Auffällige ist, weshalb können die Zweiten das? Weil sie sich gut ablenken. Sie schauen die Marshmallows nicht mehr an, lassen sich sozusagen mit ihren Gedanken ganz woanders hin versetzen. Und von daher bin ich auf jeden Fall ein Freund von Ablenkungsmaßnahmen.
Vielleicht ein sehr guter Tipp, um durch die schwere Zeit der Corona-Beschränkung zu kommen. Professor Florian Kaiser war das, Psychologe an der Universität Magdeburg. Und damit ist unsere zweite Expertenrunde, unser zweites Hörerforum für heute schon wieder vorbei. Professor Kaiser steht Ihnen jetzt noch am Telefon zur Verfügung, wenn Sie wollen. Kostenfrei 0800 94 6 94 6 und die 4. Ich wiederhole es nochmal, 0800 94 6 94 6 und die 4. Herr Kaiser, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Gern. Wiederhören.
Wiederhören. MDR Sachsen-Anhalt.